herzlich willkommen bei Radio Horeb zur Sendereihe Katechismus. Es begrüßt Sie Michael Wielert im Studio in Balderschwang. Die Feier des christlichen Mysteriums ist unser Thema in der Reihe am Dienstag. Wir kommen heute zu dem Unterthema die Wirkung des Bußsakramentes. Letzte Woche haben wir das Thema der Spender des Bußsakramentes gehört aus dem Katechismus. Ich darf wieder ganz herzlich begrüßen Dekan Ludwig Gschwind aus Ursberg-Mindelzell. Er ist uns über das Telefon zugeschaltet. Herzlich willkommen, Dekan Ludwig Gschwind.
Grüße Gott.
Dankeschön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, uns mehr über den Katechismus zu erzählen, über das, was da steht, Erklärungen zu geben. Beginnen wir gleich mit dem ersten Abschnitt. Wir sind auf der Seite 400 im Katechismus, der Artikel 1468. Die Wirkung des Bußsakramentes. Die ganze Wirkung der Buße besteht darin, dass sie uns Gottes Gnade wieder verleiht und uns mit ihm in inniger Freundschaft vereint. Ziel und Wirkung dieses Sakramentes ist somit die Versöhnung mit Gott. Bei denen, die das Bußsakrament reuevoll und fromm empfangen, können Friede und Heiterkeit des Gewissens verbunden mit starker Tröstung des Geistes folgen. Das Sakrament der Versöhnung mit Gott bewirkt eine wirkliche geistige Auferstehung, eine Wiedereinsetzung in die Würde und die Güte des Lebens der Kinder Gottes, deren kostbarstes die Freundschaft mit Gott ist.
Ja, in diesem Abschnitt ist eigentlich alles gesagt, was die Wirkung der Buße ausmacht, was das Sakrament der Buße im Grunde genommen bewirkt, nämlich die Versöhnung mit Gott und damit innere Freude. Man kann es ja oft erleben, auch bei Kindern, wenn sie beichten, wie befreit sie dann den Beichtstuhl verlassen, wie strahlend sie hinausgehen. Ich bin wieder frei, mein Leben ist wieder neu geordnet. Aber man kann das auch bei Menschen erleben, die oft lange nicht mehr beim Beichten waren, dass sie dann sagen, das war jetzt wirklich Befreiung. Das war ein großes Aufatmen. Das Geschenk der heiligen Beichte, wir sollten es viel mehr sehen. Man erlebt ja immer wieder, dass gesagt wird, das Schlimmste ist die Beichte. Und genau das sollte nicht so sein. Die Kirche ist schon recht, aber das Beichten. So kann man es immer wieder hören. Das Beichten wird oft mit so negativen Beigeschmack versehen, sodass man immer wieder den Eindruck haben muss, dass der böse Feind alles daran setzt, dass wir nur ja nicht zum Beichten gehen. Aber die Beichte ist wirklich Befreiung, ist Hilfe, ist ein Neuanfang. Und ich meine, das sollten wir wirklich auch so sehen und so nehmen. Nicht die Beichte immer wieder hinausschieben und sagen, ah, jetzt geht's nicht und der Beichtvater, der liegt mir nicht. Und es gibt ja tausend Ausreden, gell, um die Beichte abzulehnen, wegzuschieben. Und wie gesagt, manche, die oft über Jahre, über Jahrzehnte nicht mehr beim Beichten waren, tun sich dann auch wieder schwer, das überhaupt zu sagen, ja, was war jetzt eigentlich? Und aber da ist ja so, dass der Beichtvater, wir haben ja das letzte Mal über den Beichtvater gesprochen, dass der Beichtvater ja immer auch hilft. Also da braucht man ja nie Sorge haben, dass man da allein gelassen wird, dass man da im Stich gelassen wird. Dass der sagt, jetzt gehen Sie nochmal heim und überlegen Sie, was gewesen ist. Da muss ich dran denken an Charles de Foucault. Charles de Foucault, der wollte ja mit einem Priester ein Gespräch haben. Er wollte also ein ganz gescheites Gespräch führen. Er hat also viele Probleme gehabt und will dann ein Gespräch führen. Und dieser Geistliche sagt zu ihm, so jetzt beichten Sie zuerst. Bevor wir noch anfangen, unser großes gescheites Gespräch, beicht man zuerst. Und dann kniet sich dieser Charles de Foucault hin und dieser Beichtvater, der hilft ihm und Charles de Foucault sagt, das war eine Befreiung. Das war eine Befreiung und anschließend reicht ihm die Heilige Kommunion, die erste Heilige Kommunion nach vielen, vielen Jahren. Und es beginnt ja dann eine Geschichte, die ihn schließlich zum Heiligen gemacht hat.
Dekan, geschwind, diese Versöhnung, die da ausgedrückt ist, auch jetzt in dem Artikel, das ist ja sowas wie ein Fest und ich kenne das von manchen Orden, von manchen Klöstern, aber auch Gemeinschaften, die einen Beichttag anbieten und die dann anschließend auch ein Versöhnungsfest feiern. Also man darf das auch ruhig, wenn man beichtet, anschließend in der Familie auch feiern. Meistens geht man ja vor Hochfesten oder so gemeinsam zur Beichte. Dann kann man hinterher, darf man das ruhig auch gemeinsam feiern, oder?
Ja, es war früher der Brauch, zum Beispiel bei uns in den Gemeinden war es früher der Brauch, hier im Mittelschwäbischen, wenn Kinder zum ersten Mal zur Heiligen Beichte gegangen sind, da hat ihnen die Mutter nachher ein Ei eingeschlagen. Und der Ei war früher schon große Kostbarkeit. Also, und das war schon das Ei, natürlich auch als Symbolik von Auferstehung, Neubeginn, eigentlich ein wunderbares Symbol. Ob man das heute noch so verstehen würde, ich weiß nicht. Ich erzähle es meinen Eltern immer, wenn ich also in der Vorbereitung auf die Heilige Beichte bin. Ich frage allerdings nie nach, hat es bei euch da ein Ei gegeben? Aber das wäre zum Beispiel schon so eine Symbolik auch, der Freude auch. Natürlich haben unsere Kinder heute alles und da tut man sich dann wieder schwer mit solchen Symbolen. Früher war ein Ei also schon eine ganz große Kostbarkeit. Manche haben so, einer hat mir mal erzählt, ein alter Mann hat mir mal erzählt, bei seiner ersten heiligen Kommunion hat ihm die Mutter ein Ei eingeschlagen. Und das ist ihm in ewiger Erinnerung. Und heute, wenn man denkt, was da heute alles aufgefahren wird, an so einem weißen Sonntag, wo sich die Tische dann biegen, ein Kind würde da gar nicht mehr denken, wenn man ein Ei einschlägt. Aber das waren Zeiten, in denen man sehr arm war, wo es einen Kuchen ja in vielen Häusern das ganze Jahr nicht gegeben hat. Ja, Weihnachten hat es Plätzler gegeben und Läubler. Aber sonst waren die Leute ja sehr bescheiden, sehr arm. Und da hat man solche Dinge dann auch sehr, sehr geschätzt. Und das war dann auch die Ausdruckskraft der Symbolik, die dann dahinter gestanden ist. Nur, wie gesagt, heute wird man für so eine Symbolik vielleicht nicht mehr den Zugang finden, weil wir in einer Zeit leben, wo alles so gut geht.
Aber vielleicht wäre das mal wieder etwas mit einfachen Mitteln, etwas feiern und das auch, ja, gemeinsam dann begehen. Also, gehen wir weiter im Katechismus, die Wirkung des Bußsakraments, der Abschnitt 1469. Dieses Sakrament versöhnt uns auch mit der Kirche. Die Sünde beeinträchtigt oder bricht die brüderliche Gemeinschaft. Das Bußsakrament erneuert sie oder stellt sie wieder her. Es heilt denjenigen, der wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen wird und übt auch einen belebenden Einfluss auf das Leben der Kirche aus, die unter der Sünde eines ihrer Glieder gelitten hat. Der Sünder wird wieder in die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen oder in ihr gefestigt und durch den Austausch geistlicher Güter gestärkt. Dieser Austausch findet unter allen lebendigen Gliedern des Leibes Christi statt, ob sie nun noch auf der Pilgerschaft oder schon in der himmlischen Heimat sind. Diese Versöhnung mit Gott hat gleichsam noch andere Arten von Versöhnung zur Folge, die noch weitere von der Sünde verursachten Risse heilen. Der Beichtende, dem verziehen wird, wird in seinem innersten Sein mit sich selbst versöhnt, wodurch er seine innerste Wahrheit wiedererlangt. Er versöhnt sich mit seinen Brüdern, die von ihm irgendwie angegriffen und verletzt worden sind. Er versöhnt sich mit der Kirche und der ganzen Schöpfung.
Ja, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Wir sind heute solche Individualisten geworden, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass wenn wir uns verfehlen, immer auch gegen die anderen uns verfehlen. Wenn jemand nicht betet, dann verfehlt er sich auch gegen die Gemeinschaft. Es fehlt sein Gebet in der Welt, sein Lobpreis für Gott, seine Danksagung, auch sein Bittgebet. Wie vieles könnte man durch das gemeinsame Bitten erlangen. Wir haben das ja auch erlebt in der Vergangenheit, wenn Sie daran denken an Österreich und seinen Friedensvertrag, diese Gemeinschaft des Glaubens, die hier was erfleht hat, was erbeten hat. Und so denken Sie jetzt an die Wiedervereinigung, denken Sie an das Ende des Kommunismus in vielen Staaten. Hier hat man ja durch das Gebet auch viel bewirkt. Denken Sie an die Montagsgebete für die deutsche Wiedervereinigung. Die Montagsgebete sind ja ein ganz fester Begriff geworden für das Gebet um den Frieden, aber auch um die Befreiung von einer Diktatur. Das Gebet, und wie oft vernachlässigt man das Gebet und wird somit auch ein Stück schuldig. Wenn ich morgens nicht bete und abends nicht bete und wenn das Beten ganz gleichgültig ist, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas in dieser Welt und das ist unser Auftrag als Christen, dass wir beten. Oder denken Sie ans Fluchen. An das Fluchen, wie das alles auch an Ungutem hineinwirkt in diese Welt. Oder der Sonntag. Man nimmt heute den Sonntag so leicht. Und wie schnell hat man eine Begründung, warum man am Sonntag nicht in die Kirche geht? Noch nie war das Angebot an Gottesdiensten so groß wie heute. Bei viel weniger Priestern, die wir haben. Die meisten Priester, die zelebrieren dreimal, viermal, damit ja jeder eine heilige Messe hat. Und wie wird es geschätzt? Und was ginge aus? Jede heilige Messe, das würde ich vergleichen mit der Kraft eines Atomkraftwerks, also wo das weit hineinwirkt in diese Welt. Und wenn wir das vernachlässigen, das fehlt halt. Und so könnte man jetzt fortmachen durch die ganzen Gebote hindurch, dass immer, auch wenn ich sündige, dass da etwas fehlt, dass ich da gegen die Gemeinschaft mich verfehle. Ich meine, wenn ich meine Kinder nicht gescheit erziehe, wenn ich mich nicht bemühe um eine gute Erziehung, dann ist genauso, dann fehlt etwas. Diese Kinder, die gehen mit einem Defizit hinein in die Welt. Was kann eine gute Mutter bewirken? Was kann ein guter Vater bewirken? Die Heiligen, die sind uns ja wirklich Beispiele in jeder Richtung, wie das funktionieren kann. Natürlich ist der Mensch immer frei, aber wir als Eltern müssen schauen, dass wir den Kindern das Beste mitgeben. Oder als Lehrer, als Priester, immer sind wir gefordert, dass wir das Unsere tun. Da kann ich meine Hände nicht in den Schoß legen und mich bequem zurücklehnen, sondern ich muss das meine tun. Und wie gesagt, so könnte man jetzt durch alle Gebote hindurchgehen und immer ist, wenn ich mich verfehle, etwas, was fehlt, etwas, wo ich mich gegen die Gemeinschaft verfehle, etwas, wo das Ungute, das Böse in dieser Welt verfestigt. Das Gute, das müssen wir festigen. Und die Heilige Beichte, die hilft mir zum Guten hin. Und die Heilige Beichte ist immer wieder neu Aufbruch zum Guten hin. Und wie gesagt, Versöhnung dann eben nicht nur mit Gott, sondern auch eine Versöhnung mit der ganzen Kirche, mit den Menschen der ganzen Welt.
Der nächste Abschnitt im Katechismus. Wenn sich der Sünder in diesem Sakrament dem barmherzigen Urteil Gottes unterwirft, nimmt er gewissermaßen das Gericht vorweg, dem er am Ende dieses irdischen Daseins unterzogen wird. Denn jetzt und hier in diesem Leben wird uns die Wahl zwischen dem Leben und dem Tod angeboten. Und nur auf dem Weg der Bekehrung können wir in das Himmelreich eintreten, aus dem die schwere Sünde ausschließt. Der Sünder geht vom Tod zum Leben über und kommt nicht ins Gericht, indem er sich durch die Buße und den Glauben Christus zuwendet.
Wir haben die Wahl. Und das wird uns ja immer wieder gesagt. Und Jesus wird nicht müde zu sagen, bekehrt euch, fangt ein neues Leben an. Und das wird uns auch von der Kirche eigentlich immer wieder gesagt. Am Beginn jeder heiligen Messe. Da besinnen wir uns, da bereuen und bekennen wir, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Das ist natürlich jetzt nur ein Anstoß. Man soll nachdenken, wie schaut es denn aus in meinem Leben? Und wenn man klug ist, dann tut man jeden Abend eine kleine Gewissenserforschung machen. Schaut, was war jetzt heute gut, was war heute nicht so gut. Wo habe ich Grund, dass ich bereue, weil ich zu schnell zornig geworden bin, weil ich meine Kinder nicht gleich behandelt habe, weil ich über andere Menschen etwas gesagt habe, was ich besser nicht gesagt hätte. Also so gibt es viele Dinge, die man bedenken sollte und vor Gott dann bereut. Natürlich ist hier dann von der schweren Sünde die Rede, von der Sünde, die uns von Gott trennt. Und wenn man eben in einer solchen Schuld sterben würde, wäre man endgültig von Gott getrennt. Und das will ja keiner von uns.
Wir kommen unter dem Thema die Buße und die Versöhnung zum Artikel 10, die Ablässe. Der Abschnitt 1471. Die Lehre über die Ablässe und deren Anwendung in der Kirche hängen eng mit den Wirkungen des Bußsakramentes zusammen. Was ist der Ablass? Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Ihn erlangt der Christgläubige, der recht bereitet ist, unter genau bestimmten Bedingungen durch die Hilfe der Kirche, die als Dienerin der Erlösung den Schatz der Genugtuungen Christi und der Heiligen autoritativ austeilt und zuwendet. Der Ablass ist Teilablass, der vollkommener Ablass, je nachdem er von der zeitlichen Sündenstrafe teilweise oder ganz frei macht. Ablässe können den Lebenden und den Verstorbenen zugewendet werden.
Der Ablass ist ja seit Martin Luther sehr in Misskredit geraten. Und schuld daran ist natürlich nicht Luther in erster Linie, sondern schuld daran ist der Ablassprediger Tetzel gewesen, ein Dominikaner, der also das Ganze sehr, sehr vereinfacht hat. Zur Gewinnung eines Ablasses gehören ja verschiedene Dinge. Zur Gewinnung eines Ablasses gehört zum einen die vollkommene Abwendung vom Bösen. Also, dass man seine Sünden bereut und bekennt, also das Bußsakrament empfängt. Das ist schon mal das Erste. Und dann das Zweite ist, dass man die Heilige Kommunion empfängt. Und das Dritte ist dann erst, dass man ein gutes Werk oder dass man etwas Besonderes tut und schließlich, dass man betet in der Meinung des Heiligen Vaters. Also es sind vier Sachen, die da zusammenkommen. Und wenn ich natürlich bloß den Punkt 3 betone, dass man ein gutes Werk tun soll, und dieses gute Werk dann wiederum nur reduziere aufs Geld, dann wird es natürlich kritisch. Und so ist es damals geschehen, sodass der Eindruck entstand, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das war natürlich eine Irrlehre. Das war völlig verkehrt. Aber auf diese Weise hat dieser Tetzel geschaut, dass er möglichst viel Geld zusammenscheffelt, um damit dem Erzbischof von Mainz zu helfen, seine Schulden zu zahlen bei den Fuggern. Der Erzbischof von Mainz, ein Brandenburger, der hat ja nicht nur das Bistum Mainz gehabt, sondern hat noch einige weitere Bistümer gehabt. Das war ja auch nicht erlaubt. Und hat da sozusagen durch Bezahlung sich diese Bistümer angeeignet. Also es ist ein ganz düsteres Kapitel, würde ich sagen. Und das Geld hat man in Rom gebraucht, um den Petersdom zu bauen. Also einer meiner Lehrer hat einmal gesagt, also der Petersdom ist ja recht und schön, aber wenn ich an ihn denke, kriege ich immer ein schlechtes Gewissen. Der Ablass, was er bedeutet, das haben wir jetzt ja gerade gehört. Und wie man ihn gewinnt, das habe ich gerade gesagt. Also der Ablass, der ist ein Erlass zeitlicher Strafen. Und da gibt es eben den vollkommenen Ablass und den Teilablass. Der vollkommene Ablass, das heißt, dass alle diese Strafen weg sind. Nun ist natürlich immer die Voraussetzung, dass ich wirklich eine totale Abwendung von der Sünde mache. Und da steckt dann natürlich schon wieder das Problem drin. Denn wer von uns bringt es schon fertig, diese totale Abwendung von der Sünde? Sodass also einen vollkommenen Ablass zu gewinnen sehr, sehr schwierig ist. Was wir gewinnen in der Regel ist ein Teilablass. Und den können wir wiederum zuwenden den Verstorbenen. Und natürlich für uns selber auch kann man den gewinnen. Es gibt ja dann verschiedene Anlässe, wo man den Ablass gewinnen kann. Zum Beispiel, wenn der Papst immer an Weihnachten und Ostern den Segen Urbi et Orbi spendet, da kann man ja zum Beispiel einen Ablass gewinnen. Aber es gibt viele andere Dinge, wo man einen Ablass gewinnen kann. Zum Beispiel bei der Verrichtung von Stoßgebeten. Mein Jesus, Barmherzigkeit und all diese Dinge, da kann man auch Ablässe gewinnen. Es gibt ja eine ganze Sammlung, die der Dr. Düren zusammengestellt hat, über den Ablass und seine Gewinnung.
Wir gehen jetzt ja auch noch in den weiteren Abschnitten des Katechismus auf den Ablass etwas näher noch ein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Sündenstrafen. Abschnitt 1472. Um diese Lehre und Praxis der Kirche zu verstehen, müssen wir wissen, dass die Sünde eine doppelte Folge hat. Die schwere Sünde beraubt uns der Gemeinschaft mit Gott und macht uns dadurch zum ewigen Leben unfähig. Diese Beraubung heißt die ewige Sündenstrafe. Andererseits zieht jede Sünde selbst eine geringfügige, eine schädliche Bindung an die Geschöpfe nach sich, was der Läuterung bedarf. Sei es hier auf Erden, sei es nach dem Tod im sogenannten Purgatorium, Läuterungszustand. Diese Läuterung befreit von dem, was man zeitliche Sündenstrafen nennt. Diese beiden Strafen dürfen nicht als eine Art Rache verstanden werden, die Gott von außen her ausüben würde, sondern als etwas, das sich aus der Natur der Sünde ergibt. Eine Bekehrung, die aus glühender Liebe hervorgeht, kann zur völligen Läuterung des Sünders führen, so dass keine Sündenstrafe mehr zu verbüßen bleibt.
Ja, also da ist die Rede vom Fegfeuer, des Purgatorium, der Läuterungszustand. Damit ist das Fegfeuer gemeint. Also, wo der Mensch, der stirbt, eben noch nicht die Vollkommenheit erlangt hat, dass er gleich in den Himmel kommen kann, aber eben auch nicht so sich von Gott getrennt hat, dass er für immer verworfen wäre. Und das ist das Fegfeuer, dieser Ort der Läuterung, das Purgatorium, wo der Mensch eben für seine Sünden, die Strafen, die noch nicht abgebüßt sind, da sozusagen nachsitzen muss. Und das ist natürlich, und da können wir die Lebenden, können ja da den Verstorbenen wirklich auch zu Hilfe eilen. Und das sollten wir auch tun, das können wir durch unser Gebet, das können wir durch die Mitfeier der Heiligen Messe, das können wir durch die Aufopferung der Heiligen Kommunion und können wir durch die Gewinnung des Ablasses.
Der Abschnitt 1473. Die Sündenvergebung und die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott bringen den Erlass der ewigen Sündenstrafen mit sich. Zeitliche Sündenstrafen verbleiben jedoch. Der Christ soll sich bemühen, diese zeitlichen Sündenstrafen als eine Gnade anzunehmen, indem er Leiden und Prüfungen jeder Art geduldig erträgt und wenn die Stunde da ist, den Tod ergeben auf sich nimmt. Auch soll er bestrebt sein, durch Werke der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe sowie durch Gebet und verschiedene Bußübungen den alten Menschen gänzlich abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen.
Ja, also das sehen wir ja immer wieder, dass Menschen sich fragen, warum muss ich leiden, warum muss ich das alles auf mich nehmen, warum schickt mir Gott das? Und da ist man immer sehr rasch bei der Hand und sagt, ja, ich habe das doch nicht verdient. Natürlich, Gott macht es nicht so, dass er nur straft und den Menschen plagen möchte, sondern er will ja den Menschen helfen, dass er seinen Weg zum Himmel gehen kann. Und je mehr er in die Nachfolge Jesu hineingeht, umso mehr wird er auch diesen Weg des Kreuzes zu gehen bereit sein. Schauen wir auf die Heiligen wieder hin. Die Heiligen haben ja oft ein sehr, sehr schweres Leben gehabt, mussten viel durchmachen, viel erleiden, Krankheit. Denken Sie an Theresia von Lisieux zum Beispiel, was die durchgemacht hat in ihrer Krankheit, oder andere Heilige. Leiden und Prüfungen geduldig ertragen, den Tod auf sich nehmen, so wie Gott ihm einem schickt. Das alles ist ja nicht leicht. Aber da Ja sagen zum Willen Gottes, dazu müssen wir auch bitten, dass Gott uns die Kraft gibt, wenn es so ist. Auch soll der Christ bestrebt sein, durch Werke der Barmherzigkeit den alten Menschen abzulegen. Die Werke der Barmherzigkeit, dass man einfach die Not des anderen sieht, dass man seine Augen aufmacht. Und es gibt ja vielfältige Not in dieser Welt, auch geistige Not, nicht bloß leibliche Not. Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die nicht mehr weiter wissen, gerade in unserer Zeit, die Vereinsamung so vieler Menschen, dass man Krankenbesuche macht, dass man in ein Altersheim geht und dort Menschen nahe ist. Wir hören ja immer wieder, welche Schwierigkeiten manche Menschen auch haben. Werke der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe. Natürlich das Gebet und verschiedene Bußübungen. Da hat man früher natürlich sehr viel mehr getan, was Bußübungen anlangt. Wir sehen das heute eher so, dass man eben seinen Alltag annimmt. Und das ist ja oft Buße genug, wenn man den grauen Alltag wirklich annimmt und durchsteht und immer wieder sein Ja sagt zum Willen Gottes.
Wir sind auf der Seite 402 in der Gemeinschaft der Heiligen, Abschnitt 1474. Der Christ, der sich mit der Gnade Gottes von seiner Sünde zu läutern und sich zu heiligen sucht, steht nicht allein. Das Leben jedes einzelnen Kindes Gottes ist in Christus und durch Christus mit dem Leben aller anderen christlichen Brüder in der übernatürlichen Einheit des mystischen Leibes Christi wie in einer mystischen Person in wunderbarem Band verbunden.
Ja, das ist natürlich wunderbar gesagt, was hier Papst Paul VI. Gesagt hat, dass wir alle miteinander verbunden sind und natürlich mit all denen, die bereits in der Herrlichkeit des Himmels sind. Also nicht nur hier untereinander, sondern es geht ja hinüber in die Ewigkeit. Und wenn man da an all die Heiligen denkt, an unseren Namenspatron und an die anderen Heiligen jeden Tag, die heilige Rita, die ein sehr aufregendes Leben auch gehabt hat, und die heilige Renate, also da gibt es jeden Tag, oder der heilige Konstantin der Große, da werden natürlich manche sagen, ja Herrschaft, nein, dieser Konstantin, das war doch kein so großer Heiliger, das war der Kaiser und sehr streitbarer Mann, und da gibt es ja einige Dinge in seinem Leben, ähnlich wie beim König David, hat es ja auch einiges gegeben. Also dieser Konstantin, wie kommt denn der unter die Heiligen? Die Ostkirche, die verehrt ihn als 13. Apostel. Denn durch Konstantin hat die Kirche endlich ihre Freiheit erlangt. Jahrhundertelang ist sie verfolgt worden unter den römischen Herrschern. Und dieser Konstantin hat ihr die Freiheit gegeben. Und dieser Konstantin, der hat auch das Konzil von Nicea einberufen. Am 20. Mai 325 hat er dieses Konzil einberufen. Und da ging es ja um die Frage, wer ist Jesus? Eine Frage, die die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch beschäftigt hat. Und unser Heiliger Vater hat ja ein Buch geschrieben, herausgebracht, das auf den Bestsellerlisten gelandet ist, wo er sagt, Jesus von Nazareth, und wo er das Bekenntnis ablegt, Jesus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also dieser Konstantin, den zählt die Ostkirche zu den Heiligen. Bei uns steht er nicht im Messbuch drin und doch hat er es verdient, denn dieser Konstantin, er ist ja auf dem Sterbebett noch getauft worden. Also sozusagen sofort in den Himmel gekommen. Naja, also jetzt weiß ich natürlich nicht so genau, ob wir das so sagen dürfen, aber die Ostkirche sagt es sehr klar und deutlich, Konstantin, das ist ein Heiliger. Und ich meine schon, dass er durch sein Leben dann auch und gerade durch sein Bekenntnis am Ende des Lebens diesen Rang erlangt hat. Aber der andere, das ist der Hermann Josef. Das ist ein Prämonstratenser gewesen, ein Mystiker, dem wir sehr viel für die Herz-Jesu-Verehrung verdanken. Hermann Josef, ein Prämonstratenser, der den Schwesternorden als geistlicher Berater gedient hat, einer, der Hymnen geschrieben hat, ein frommer Mann, ein großer Beter vor dem Herrn. Schon als Kind hat er die Mutter Gottes sehr verehrt. Und da gibt es ja die berühmte Legende, wo er der Mutter Gottes einen Apfel gebracht hat und das Jesuskind neigt sich herunter und nimmt den Apfel an. Also zwei Heilige sehr verschiedener Art, wobei also manche mit dem Konstantin jetzt ihre Schwierigkeiten haben. Ich habe nicht, weil in unserer Kirche, da steht der Konstantin ganz vorne am Altar und auf der anderen Seite die heilige Helena, weil wir eine Kreuzkirche haben und beide sehr große Verehrer des Kreuzes Christi waren. Konstantin hat ja vor seiner Schlacht an der Wilwischen Brücke die berühmte Erscheinung gehabt, wo er das Kreuz sieht, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und wo er dann die römischen Legionsadler darunter machen lässt und dann das Symbol Christi auf die Fahnen heften lässt und so zum Sieg kommt. Also so viel jetzt zu Heiligen. Aber da könnten wir jetzt also durch die ganze heiligen Legenden hindurchgehen.
Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Abschnitt 1475. In der Gemeinschaft der Heiligen besteht unter den Gläubigen, seien sie bereits in der himmlischen Heimat oder sühnend im Reinigungsort oder noch auf der irdischen Wanderschaft. In der Tat ein dauerhaftes Band der Liebe und ein überreicher Austausch aller Güter. In diesem wunderbaren Austausch kommt die Heiligkeit des einen den anderen zugute, und zwar mehr als die Sünde des einen dem anderen schaden kann. So ermöglicht die Inanspruchnahme der Gemeinschaft der Heiligen dem reuigen Sünder, dass er von den Sündenstrafen früher und wirksamer geläutert wird.
Ja, das ist also eine großartige Aussage, die hier gemacht wird. Auf der einen Seite die Heiligen, auf der anderen Seite diejenigen, die im Fegfeuer warten auf die Erlösung und wir, die Kirche, die noch im Ringen und im Kämpfen ist. Und die Heiligen, sie wirken hinein durch ihr Beispiel, aber auch durch ihre Fürbitte. Und das ist etwas Großartiges, was hier gesagt wird, dass die Heiligen unsere Fürsprecher bei Gott sind.
Abschnitt 1476. Diese geistlichen Güter der Gemeinschaft der Heiligen nennen wir auch den Kirchenschatz. Er ist nicht so etwas wie eine Summe von Gütern nach Art von materiellen Reichtümern, die im Lauf der Jahrhunderte angesammelt wurden. Vielmehr besteht er in dem unendlichen und unerschöpflichen Wert, den bei Gott die Sühneleistungen und Verdienste Christi, unseres Herrn, haben, die dargebracht wurden, damit die gesamte Menschheit von der Sünde frei werde und zur Gemeinschaft mit dem Vater gelange. Der Kirchenschatz ist Christus, der Erlöser selbst, insofern in ihm die Genugtuungen und Verdienste seines Erlöserwerkes Bestand und Geltung haben.
Also was Jesus für uns getan hat, das kann natürlich durch nichts übertroffen werden. Und das ist jetzt hier ausgedrückt in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Die Heiligen, sie sind ja in der Nachfolge Jesu und sie wollen mit Jesus mitgehen. Und insofern sind sie Mitwirkende.
Ein letzter Abschnitt noch unter dem In der Gemeinschaft der Heiligen, der Abschnitt 1477. Außerdem gehört zu diesem Schatz auch der wahrhaft unermessliche, unerschöpfliche und stets neue Wert, den vor Gott die Gebete und guten Werke der seligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen besitzen. Sie sind den Spuren Christi, des Herrn, mit seiner Gnade gefolgt, haben sich geheiligt und das vom Vater aufgetragene Werk vollendet. So haben sie ihr eigenes Heil gewirkt und dadurch auch zum Heil ihrer Brüder in der Einheit des mystischen Leibes beigetragen.
Ja, hier wird auf Maria doch hingewiesen, auf Maria und ihre besondere Stellung im ganzen Heilswerk und dann eben nochmals auf die Heiligen. Sie sind den Spuren Christi gefolgt und sie helfen mit, dass wir den Spuren Christi gleichfalls folgen.
Dekan Gschwind, wir haben jetzt einiges heute gehört über die Ablässe, über die Art der Ablässe, was es bewirkt. Ich denke, viele Menschen hören immer nur, wenn es um irgendeinen neuen Ablass geht. Viele haben vermutlich zuletzt gehört, im Heiligen Jahr, da ging es vermehrt um die Ablässe, da steigen auch immer die Medien mit drauf ein. Das ist natürlich immer ein Thema, wo gerne in den Medien spitz diskutiert wird. Wir haben auch gehört beim letzten Weltjugendtag in Köln, auch da wurde ein Ablass sozusagen ausgesprochen von Papst Benedikt und auch da wurden nochmals die Medien so ein bisschen drauf, ja, sind auf den Zug aufgesprungen und haben das nochmal zum Gespräch gebracht. Was denken Sie, Dekan Gschwind? Gibt es eine Renaissance des Ablasses? Kann man dies wieder in das richtige Licht rücken für die nächste Generation?
Ja, das wird immer wieder darauf ankommen, wie man das erklärt und wie man das weitergibt. Aber Sie haben ja jetzt gerade, wenn Sie Köln ansprechen, erlebt, und es war ja bei anderen Anlässen ebenso, dass sehr, sehr viele Leute zum Beichten gegangen sind. Also Jugendliche, die sich aufgemacht haben, das Sakrament der Buße empfangen haben und sozusagen ihrem Leben wieder einen neuen Schub des Guten gegeben haben. Und der Ablass, das ist ja immer etwas, was wirklich auch hineinwirkt in ein Leben und hineinwirkt in diese Welt, hineinwirkt in die Ewigkeit. Und deshalb meine ich, müssen wir halt einfach deutlich machen, worin die Bedeutung des Ablasses liegt. Dass es eben die Abwendung ist vom Bösen und die Hinwendung zu Gott und zum Guten. Und natürlich, dass wir, wenn wir uns verfehlen, dass das immer auch ja Strafen nach sich zieht. Es ist also nicht so, dass das einfach nur verpufft, sondern dass wir da eben durch den Ablass auch hier eine Tilgung dieser Strafen erlangen können. Aber es kommt immer darauf an, dass wir das auch bewusst tun. Wie gesagt, es gehören dann die Bedingungen auch immer dazu. Das muss man auch immer dazu sagen, was da für Bedingungen sind. Also das eine ist eben die heilige Beichte, das andere ist die heilige Kommunion. Das andere ist das Gebet nach Meinung des Heiligen Vaters. Und es ist ja sehr reduziert inzwischen. Früher waren das 5 Vaterunser, 5 gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis. Und das hat sich reduziert auf 1 Vaterunser und 1 gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis. Also ist schon sehr viel sparsamer geworden, könnte man sagen. Und dann natürlich sollte man wirklich etwas, ein Werk der Barmherzigkeit der Buße tun. Oder eben ein gutes Werk, in dem ich ja auch eben etwas tue, zum Beispiel zur Linderung der Not in der Welt.
Ich habe das erlebt im Süden natürlich, in Italien. Dort gibt es einen jährlichen Ablass, immer am Porziunculafest in Assisi. Und dort wird das von vielen, vielen Jugendlichen gefeiert. Die machen sozusagen eine Wallfahrt zu diesem Porziunculafest nach Assisi, gehen dort dann gemeinsam zum Beichten in den Gottesdienst, machen sozusagen gemeinsam diese Dinge, beten in der Meinung des Papstes. Und da merkt man, da schwingt so eine richtige Freude mit. Also da gibt es auch so eine, ja, wie soll man sagen, eine Meile vor der Kirche Maria Santa della Angeli unten. Und da marschieren die springen richtig in die Kirche. Und wenn man da dabei ist, wenn man das miterlebt, dann spürt man, da ist so eine richtige Freude dabei, eine Euphorie. Sind wir vielleicht etwas in Deutschland zu verkopft, um das wirklich zu feiern, um unbefangen darauf zuzugehen?
Ja, also da sind wir natürlich, sagen wir schon, ein bisschen geschädigt, ja auch, gell? Weil der Ablass bei uns ja schon einen negativen Aspekt bekommen hat durch Martin Luther. Und natürlich nicht nur durch Martin Luther, sondern durch Tetzel noch viel mehr. Und da hat der Ablass einen nicht so guten Beigeschmack bekommen. Und das ist das, was uns nachhängt. Aber der Portiunkula-Ablass war zum Beispiel früher in vielen Pfarreien ein ausgesprochener Beichttag. Ja, auch Allerheiligen, das war Allerheiligen, aller Seelen, war immer eine ganz starke Beichtzeit, wo die Leute das Sakrament der Buße empfangen haben, um dann auch den Ablass zu gewinnen. Den kann man ja im Allerseelenmonat 8 Tage lang gewinnen. Und der wird also schon von vielen Leuten auch wahrgenommen. Nur ist es oft unser, wir Priester müssten da noch viel deutlicher manchmal darauf hinweisen. Und darüber sprechen auch und positiv darüber sprechen und dazu raten und den Leuten ans Herz legen.
Positiv drüber reden, das tun wir hier in der Katechismus-Sendung. Dekan Gschwind, ich danke Ihnen einmal mehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie uns den Katechismus und dieses Thema Ablass näher gebracht haben. Ich würde Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen.